Schweizer Amerika. Views from the Sister Republic. A University of St. Gallen podcast by Claudia Brühwiler. Grüezi miteinander and welcome to a new episode of Views from the Sister Republic. Today we're gonna talk in German and we're going to tackle a rather sad subject. Die Demokratin Gabby Giffords aus Arizona hat es erlebt, Nancy Pelosis Mann Paul, der Gouverneur Josh Shapiro aus Pennsylvania, ebenso der Supreme Court Justice Brett Kavanaugh, der Republikaner Steve Scalise und der Präsident selbst. Nicht überlebt haben politisch motivierte Gewalt die Abgeordnete aus Minnesota Melissa Hortman und ihr Mann, sowie zuletzt und am meisten diskutiert der Politaktivist Charlie Kirk. Und irgendwo macht sich eine Stimmung breit, die schon fast an Panik grenzt. Steckt Amerika in einem Strudel der Gewalt? Erleben wir etwas bis anhin Unbekanntes? Meine heutige Gesprächspartnerin hat vor wenigen Wochen, wenigen Monaten ein Interview gegeben, in dem sie hingewiesen hat im Bieler Tagblatt, Amerika hat eine Geschichte der Gewalt. Und diese Geschichte wollen wir heute ausloten mit Elisabeth Bronfen. Hallo, Frau Bronfen.
Hallo.
Frau Bronfen, Sie muss man eigentlich nicht vorstellen, vor allem nicht einer Schweizer Hörerschaft. Ich tue es daher nur in aller Kürze trotzdem. Sie waren von 1993 bis 2023 Lehrstuhlinhaberin für amerikanische Literatur und Kultur an der Universität Zürich. Sie sind immer noch Global Distinguished Professor an der New York University, wo Sie im Moment auch ebenfalls am Dozieren sind und unterwegs sind, um neue Projekte und auch erschienene Bücher zu besprechen. Und Sie haben über eine Fülle unterschiedlicher Themen geschrieben, auch in unterschiedlichen Genres, von den klassisch-wissenschaftlichen Publikationen über Serial Shakespeare, über eine Kulturgeschichte der Nacht, bis hin zu einer Auslotung der Geschichte der Diva und dann eben auch ganz andere Sachen wie einen Roman, den Händler der Geheimnisse und Kochbücher. Das zweite erscheint demnächst, meine Stimmungsküche. Wie ist denn Ihre Stimmung gerade, Frau Bronfen, da Sie jetzt in den USA sind?
Bevor ich in die USA gereist bin, haben natürlich verschiedene Leute mir gesagt, entweder du kannst da nicht hinfahren, es ist zu gefährlich, du wirst an der Grenze festgenommen oder du darfst da nicht hinfahren, dann unterstützt du ein Regime, das nicht unterstützungswürdig ist. Und meine Haltung war einfach folgende. Erstens, ich habe einen Vertrag mit der NYU, ich habe Studenten an der NYU. Ich muss da jetzt auch meine Arbeit verrichten. Also das ist jetzt eine Frage von Professionalität. Jetzt kommt natürlich dazu, dass ich Schweiz-Amerikanerin bin und das Gefühl hatte, ich gehöre jetzt nicht zu den Leuten, die unbedingt Schwierigkeiten bei der Einreise haben, und hatte ich auch tatsächlich nicht. Aber es geht mir einerseits wirklich um die Solidarität mit meinen ganzen Freunden und Kollegen und Kolleginnen an den Universitäten. Ich finde es wichtig, dass ich da hinkomme und mit ihnen rede, auch Sachen herausfinde. Und das wäre der zweite Punkt. Ich habe mich ja immer verstanden als jemand, die so zwischen Europa und Amerika lebt und denkt. Das heißt, ich habe einen etwas distanzierten und somit auch einen etwas ruhigeren Blick auf die USA. Nicht zuletzt auch, weil ich natürlich die USA immer in Bezug auf ihre Geschichte und ihre Literatur anschaue. Also ich habe bis zum gewissen Grad einen kulturanthropologischen Blick, sage ich jetzt einfach mal. Und insofern fühle ich mich hier extrem wohl, weil es sehr interessant ist, was ich hier erlebe. Ich fühle die Bedrohung nicht, die Leute in Europa meinen, hier sehen zu können. Aber ich muss natürlich auch sagen, ich bewege mich in sehr kleinen Gebieten. Das heißt, ich bewege mich im Umfeld verschiedener Universitäten. Und die sind, um dieses vielleicht zu sehr benutzte Wort zu benutzen, das sind natürlich alles intellektuelle, urbane Bubbles. Also ich bin noch nicht oder nur teilweise auf dem Land gewesen oder an anderen Orten in Amerika. Also insofern, ich habe jetzt keinen Überblick, aber ich selbst empfinde es eher als eine interessante Zeit, weil es ist eine Zeit des Umbruchs. Das kann man nicht anders sehen. Und ich erfahre hier sehr viel.
Sie haben gesagt, es sind Bubbles, aber es sind Bubbles, die auch politisch unter Beschuss sind, gerade beispielsweise die New York University, der sie als Gastdozentin angehören. Jetzt weilen sie gerade an einer anderen berühmten Universität, der Yale University. Wie stark wird der Umbruch denn diskutiert im Moment?
Also was ich sehr interessant finde, ist einerseits, die Leute sind beunruhigt. Also sie sprechen sehr oft davon, sie hätten Angst. Wenn ich dann nachhake, wie genau sich diese Angst ausdrückt, wird es etwas vage. Und ich glaube, dadurch ist die Angst oder dieses Gefühl von Panik auch so entscheidend, weil es nicht genau lokalisiert werden kann. Das ist ja genau das, was Freud auch über die Angst gesagt hat. Also man hat Furcht, dann weiß man, da könnte dies und dies sein und dann kann man sich auch darauf vorbereiten. Hier ist es mehr so ein übergreifendes Gefühl, das könnte passieren, das könnte passieren. Hier wurden Gelder gestrichen, dann kommen sie doch wieder zurück. Man weiß aber nicht, wann sie zurückkommen. Die Rektoren und Rektorinnen, gerade Yale University, die ist sehr geschickt und sehr vorsichtig im Lavieren. So übrigens auch die Rektorin von der New York University. Das wird dann natürlich von einigen Leuten als kluge politische Taktik verstanden, von anderen Leuten als verwerflich und unmoralisch. Das Entscheidende ist aber wirklich, dass wir die emotionale Prädisposition der Leute hier. Und das ist eben des Misstrauens, der Verzweiflung, Despair ist ein Wort, das man sehr viel hört, und einer Hilflosigkeit. Als wir gestern diskutierten, ja, wie könnte denn ein Widerstand beispielsweise gegen Kürzungen an den Unis und der Eingriff, der gedroht wird. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das wirklich überhaupt realisierbar ist, aber das Schreckgespenst steht im Raum, dass die Regierung eingreifen wird, was die Studienpläne betrifft und was die Einstellung von Professoren betrifft. Also es sind aber im Moment eher noch Schreckgespinste. Und wie gesagt, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass dieses gar nicht so gut funktionierende Department of Education, was es möglicherweise auch gar nicht mehr so ganz gibt, jetzt sich wirklich die ganzen Studienpläne von allen Universitäten anguckt, wie man das beispielsweise in Frankreich tut oder in China. Aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sie das hinkriegen. Und auch bei der Besetzung von Stellen, ich meine, das ist ja an sich sowieso schon so kompliziert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da die Regierung jetzt endlos viele Leute aussendet, die dann bei diesen ganzen Besetzungen mitmachen. Also es ist mehr die Fantasie und die ist aber so stark, dass sie Realitäten schafft, nämlich die Leute schon. Das haben wir jetzt mit dem Jimmy Kimmel gesehen. Niemand hat at ABC gesagt, sie sollen ihn rauswerfen. Die haben das aber erstmal prophylaktisch gehorsam getan und jetzt wieder eingestellt. Also es ist vieles auf der Ebene der Fantasie und das finde ich ja gerade so interessant, weil ich dann auch immer wieder frage, das war ja auch mein Tenor in dem Interview mit dem Bieler Tagblatt, warum seid ihr so in Dystopien verliebt? Also warum überlegt ihr euch jetzt nicht, was haben wir potenziell auch ein bisschen falsch gemacht jetzt an den Unis? Wo müssen wir jetzt nachkorrigieren? Und wie können wir unseren Ängsten abhelfen, indem wir uns überlegen, was machen wir jetzt aktiv, proaktiv? Ich muss aber auch sagen, es hängt so ein bisschen davon ab, mit wem man redet. Die ganz jungen Studenten, also meine Graduate Students, die wollen von Dystopie nichts hören. Die finden, wir müssen jetzt einfach was tun und die überlegen sich jetzt, wir sehen es noch nicht, aber es wird nicht weiterhin Protest auf der Straße sein, weil da haben sie, glaube ich, jetzt wirklich Angst, festgenommen zu werden. Und auch im Internet, was ich jetzt eigentlich keine so schlechte Sache finde, wird man etwas vorsichtiger sein. Und ich gehöre jetzt von den Leuten, die schon seit vielen Jahren sagen, was ist da eigentlich passiert? Oder beziehungsweise feststellen, dass es passiert ist, dass Leute das Gefühl haben, sie können hemmungslos, uneingeschränkt alles, was ihnen gerade im Augenblick einfällt, ins Internet schicken. Und das heißt auch sehr viel Wut und Aggression und Bösartiges und glauben, na ja, das schicke ich jetzt mal so los, weil dann bin ich, ohne darüber nachzudenken, dass das ja Konsequenzen hat.
Das hat sich ja gerade im Nachgang zur Ermordung von Charlie Kirk auch gezeigt, wo manche Menschen, auch jüngere Menschen gerade gejubelt haben, dem Jubel Ausdruck gegeben haben im Internet und sich dann empört haben, dass sie entlassen wurden. Sie haben diesen schönen Satz gebraucht, von wegen, dass die Fantasie Realitäten schafft, aber manchmal überholt die Realität doch auch ein bisschen die Fantasie. Zumal ging es mir so, als wir von den Schüssen auf Charlie Kirk auf einem Universitätscampus gehört haben. Wie ging es um ihre Fantasie? Hat diese Ermordung die ihrige überstiegen oder fügte sich das in ihr Bild, das sie gerade von Amerika haben?
Also da ist es jetzt, glaube ich, wirklich wichtig, sich zu erinnern, dass Attentate nun zur amerikanischen politischen Realität gehören, und zwar seit 200 Jahren. Also es gibt ja so viele, also nicht so viele, aber immerhin mehrere Präsidenten, die erschossen wurden. Ich nenne jetzt einfach nur Lincoln, angeschossen wurden, Reagan, aber eben vor allem auch diese, wie nennt man die jetzt? Also die Jungs, die mit ihren Rifles irgendwo
auf Lone Wolf.
Ja, die Lone Wolves, aber die da auf der Brücke sitzen und auf die Autos auf der Autobahn schießen, oder vor allem die ganzen Amokläufer. Und ich denke jetzt an den einen Fall in einer Highschool im Midwesten, wo mir jetzt leider der Titel der Stadt nicht mehr einfällt, aber Michael Moore hat darüber ja auch einen Film gemacht.
Columbine,
genau. Wo die Leute gesagt haben, ja, aber why did this happen here? Und wir alle gesagt haben, why do you think it shouldn't happen here? Das heißt, man hört ja auch Street Gang Violence, aber man denkt oft, das ist irgendwie in eben jetzt nochmal urbane Zentren, das ist in den ärmeren Gegenden, in dysfunktionalen Städten, aber nicht in den Suburbs, aber es ist eben immer in den Suburbs und auch an den Universitäten. Ich glaube, das ist jetzt tatsächlich ein Novum, dass jemand, während er auf einer Bühne, auf einem Universitätscampus einen Vortrag hält, angeschossen wird. Aber worum es mir jetzt einfach geht, ist der Ausdruck von Unwohlsein durch Aggression und wirklich auch Erschießen, das ist nicht ungewöhnlich in der amerikanischen Kultur. Man hat ja auch so irrsinnig viele Beispiele. Ich denke jetzt an ein paar von Freunden, also ein Ehepaar, es waren meine Freunde in Dartmouth. Die sind von zwei Jungs mit Machetten ermordet worden. Die haben da an der Tür geklingelt, dann machten die Türe auf und die waren innerhalb von einer halben Stunde auf furchtbar grausame Weise ermordet. Das sind jetzt Geschichten.
Im beschaulichen New Hampshire an der Dartmouth, ja, University.
Das ist ja grauenhaft. Das heißt, also das sind jetzt Geschichten, die ich viel weniger aus beispielsweise der Schweiz höre. Ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht auch in der Schweiz Morde gibt, aber dieses Gefühl, und das hat mit der amerikanischen Vorstellung von Freiheit zu tun. Ich darf alles tun, was ich will. Ich bin ein autonomes, selbstbestimmtes Subjekt, auch wenn ich verrückt bin. Ist dieser Drang, sich nicht einschränken zu lassen, ein ganz entscheidender Wert der amerikanischen Kultur seit dem, ich sag jetzt mal, späten 18. Jahrhundert. Und wenn man sich dann nochmal, ich rede jetzt mal gar nicht von den Siedlern, die gekommen sind und einfach mit unglaublicher Gewalt die einheimische Bevölkerung abgemetzelt haben. Ich rede jetzt auch gar nicht über die Sklaverei, das wären jetzt nämlich viel zu große Punkte, aber einfach nur die Idee, und Sie hatten es mit dem Lone Wolf schon gesagt, der Loner, der Solitäre, von dem H.G. Lawrence mal gesagt hat, die amerikanische Seele, die ist eiskalt und einsam und sie wird nicht schmilzen. Diese Vorstellung, ich bin auf mich angewiesen, aber ich kann auch meinem Drang nachgeben, die zieht sich einfach ganz stark durch die amerikanische Kultur. Und der zweite Punkt, an den ich die Leute gerne immer erinnere, ist dieser Bürgerkrieg, wo an die 700.000 Menschen gestorben sind. Das war ein riesiger Teil der Bevölkerung in Mitte des 19. Jahrhunderts. Und nach dem Bürgerkrieg, laut der Historiker, bricht tatsächlich diese Gewalt in Amerika aus. Davor war die vielleicht noch bis zum gewissen Grad eingeschränkt, aber danach hat man so viele Beispiele, die in der Literatur und im Film wirklich oft auch inszeniert wurden. Der Western ist ein Beispiel, wie die Leute mit Brutalität ihre eigene Justiz durchsetzen. Was weiß ich, der Sheriff, der gegen den Rogue-Menschen dann auf der offenen Main Street schießt und die Leute schauen zu. Also ist einfach so, das ist, was ich meine. Gewalt ist eine Form der Kommunikation in den USA. Und das wird natürlich nicht besser dadurch, dass die alle auch Waffen besitzen. Und zwar viele Waffen besitzen. Und das, darüber mokiert man sich ja in der Schweiz, aber Leute machen Weihnachtskarten, wo sie vor dem Kamin sitzen und die Mutter, Vater und die drei Kinder haben alle irgendwie Shotguns in der Hand. Und diese ganze Idee, ich habe ein Recht auf meine Waffe, ist Teil von diesem Selbstbestimmungstrieb. Das sind manchmal einfach nur Leute, die jagen gehen oder Freunde. Ich bin ja auch eine Schützin. Freunde, die auf so Tontauben schießen. Aber diese Idee, ich und meine Waffe, ist auch wirklich Teil des amerikanischen Selbstbewusstseins. Also insofern dieser verwirrte junge Mann, der da so sein Waffenarsenal aufgebaut hat. Also Columbine, das war ja das Erstaunlichste, dass als die Eltern dann in den Keller gingen und merkten, die Kinder, die hatten Unmengen an Waffen angesammelt. Das, also ich will einfach nur sagen, das ist ein bisschen der Kontext, den man einfach nicht aus dem Auge verlieren darf. Das ist diese furchtbar, und übrigens das ganze Jahr, ich habe aufgehört zu zählen, es gab ja ganz viele Amokläufe oder Mass-Shootings an amerikanischen Highschools.
Also, diese Zahl verdrängen wir immer, dass wir bereits bei über 30 sind, aber wir nur über eines davon gesprochen hatten, jenes an der katholischen Schule in Wisconsin.
Und dann die Schüsse auf die Synagoge, also, die auf, also es fing, also das, woran wir uns erinnern, unter der Obama-Zeit, die Kirche im Süden, in, ich glaube, South Carolina, dann die Schüsse, Morde in der Synagoge in Philadelphia. Also und in diesem Kontext, jetzt, was bei Charlie Kirk noch interessant ist, ist eben, dass sowohl Kirk wie auch sein Mörder sehr viel Zeit im Internet verbracht haben. Und vor allem, wenn man den Mörder jetzt analysiert, merkt man, das sind ja, er hat ja gesagt, it's one big meme. Das ist jemand, der Internet so Bruchstücke von politisch Ideologie aufgegriffen hat und daraus wie so eine Art Pastiche oder Sammelsurium gemacht hat. Inwieweit er überhaupt wirklich mit einer deutlichen politischen Position agiert hat oder nicht, ist eher fragwürdig. Wie jetzt darauf reagiert wird, und da können wir noch mehr dazu sagen, wäre für mich das Neue. Aber dass hier also jemand einfach angetrieben wird von dem Hass, der sich im Internet verbreitet und das dann aufgreift und selbst, und da kommt eben das mit dem Lone Wolf auf eine neue Art. Das wäre für mich wirklich das andere an diesem Fall. Post-Covid, das liest man jetzt die ganze Zeit in den Zeitungen, sind die jungen Leute zwischen 18 und 25 furchtbar vereinsamt. Das sehe ich sogar in einem milderen Sinne bei meinen Studierenden. Die sind verwirrt auf eine Art und Weise, wie sie das vorher noch nicht waren. Die können sich an Termine nicht halten und so weiter, wie das auch früher vor Covid nicht der Fall war. Und diese Vereinsamung wird natürlich dadurch gestützt, dass sie die ganze Zeit mit ihrem Cellphone reden und nicht mit anderen Menschen, dass die Orte, wo man wirklich lernt, wie man sozial mit anderen Leuten umgeht, was weiß ich, die Church Groups, die diese Gruppe oder jene Gruppe, dass die immer weniger werden. Und aus dieser Einsamkeit heraus kommt noch das Zweite, das war ja der Begriff, den ich schon angedeutet habe, die Verzweiflung. Man fragt sich, wie kann denn das sein? Das ist noch immer eins der reichsten Länder der Welt. Den Leuten geht es ja im Großen und Ganzen gut. Die ganzen Mörder, von denen wir jetzt hier reden, das sind ja keine armen Leute, die das aus Verzweiflung tun, weil sie nichts zu essen haben, sondern das sind Leute aus der mittleren Schicht, denen geht es vielleicht nicht so gut wie, also deren Großeltern, aber noch immer sehr gut. Wo kommt diese Verzweiflung her und diese Vereinsamung? Und das scheint mir die interessantere Pointe bei der Charlie Kirk-Ermordung und die Tatsache, dass die Leute dann das Gefühl hatten, darauf mit einer ebenso furchtbaren Gewalt im Internet zu reagieren, anstatt zu sagen, guter Gott, wir müssen innehalten. Das ist jetzt wirklich ein Problem. Hier hat jetzt jemand etwas realisiert, was wir die ganze Zeit in Videospielen und in gewalttätigen Filmen und somit auch teilweise im Fernsehen sehen und was endlos im Internet durchgespielt wird. Jetzt sehen wir mal, welche Konsequenzen das hat. Jetzt müssen wir Stopp machen. Und genau das passiert. Das wäre doch die Erkenntnis, die aus so etwas gewonnen werden sollte. Und da hilft es natürlich tatsächlich nicht, dass die Republikaner den Demokraten eine Sache vorwerfen und die Demokraten dann an den anderen. Und insofern dieses aufgeheizte verbale Wut, diese ganze Hate Speech, die wir eigentlich vorhin als kritisch beobachtet haben, die wird jetzt einfach perpetuiert. Und da merkt man, dass auch die Debatte zwischen den Demokraten und den Republikanern im Moment, die ganze Diskussion um Jimmy Kimmel von ABC, das hat bedingt was mit Politik zu tun oder sagen wir mal mit konkreter Politik zu tun, wie wir jetzt Politik verstehen, Gesetze machen, agieren und sehr viel mit politischen Emotionen zu tun. Also man wirft mit Worten hin und her, wie wenn das kleine Waffen wären. Und da hat man zwischendrin, am Anfang hat man das im Internet, jetzt wieder zwischen den verschiedenen politischen Mitgliedern und den Medien und dazwischen halt dieser scheinbar sehr intelligente, aber doch sehr verwirrte junge Mann und auch gestörte junge Mann, der dann einfach die Waffe nimmt und diesen Charlie Kirk erschießt. Und ich glaube, was man wirklich auch nicht übersehen darf, das ist auch nicht neu. Brad Easton Ellis hat das schon vor mehr als 10 Jahren in seinen Romanen immer wieder angesprochen, wie viele junge Leute in den USA Medikamente nehmen. Also ob das jetzt Prozac ist oder was immer es ist. Die sind auch, das sieht man ja auch, das ganze Zucken von den jungen Leuten, auch die Körper. Man merkt diese Kombination von in sich allein, diese Vereinsamung, das Internet und die Prescription Drugs produzieren einfach für junge Leute eine Situation, wo sie, glaube ich, einen Realitätsverlust erfahren, der viel breiter ist als nur so 2, 3 Leute.
Statt einer echten Hilfe und einer Abstützung in einer Gemeinschaft gibt es nur Placebo. Ich möchte ganz kurz auf die Geschichte zurückkommen, die Sie aufgerollt haben. Sie haben sehr schön geschildert, wie Amerika eben immer schon an Gewalt gelitten hat, auch politische Debatten, Auseinandersetzungen gewaltsam gelöst wurden, respektive manchmal durch Einzeltäter, manchmal auch durch Gruppierungen in Anführungsstrichen gelöst wurden. Dennoch sind wir die Kadenz, mit der wir politische Attentate nun erlebt haben, respektive Attentate, von denen man davon ausgehen muss, dass sie politisch motiviert waren, sind wir uns nicht mehr gewohnt. Das erinnert ein bisschen an die 60er, 70er Jahre der USA. Gleichzeitig aber fühlt es sich anders an. Sie haben schon geschildert, das eine, was neu ist, ist das Täterprofil, aber auch die Art und Weise, wie die Gesellschaft damit umgeht. Sehen Sie auch noch andere Aspekte, andere Dimensionen, in der die momentane Welle politischer Gewalt anders ist?
Also wenn man das jetzt mit den 60er Jahren vergleicht, 60er Jahre war auch eine Umbruchszeit. Und zwar in einem doppelten Sinn. Also einerseits die 60er Jahre, das war eine Massenbewegung und zwar aus verschiedenen Gründen. Einerseits der Protest gegen den Vietnamkrieg, wo, und auch das darf man nicht vergessen, die jungen Männer tatsächlich nach Vietnam geschickt worden wären, weil da war noch keine Berufsarmee, sondern alle jungen Männer mussten gehen. Deshalb sind einige nach Kanada geflohen, andere nach Europa. Also es war eine ganz reale Bedrohung im Gegensatz jetzt zu den Demonstrationen, was den Nahostkrieg betrifft, der jetzt für die meisten eher eine theoretische Auseinandersetzung sind nicht direkt betroffen. Und das Gleiche ist ja auch mit der Bürgerrechtsbewegung. Da ging es wirklich um Polizeigewalt gegen Schwarze in den Südstaaten. Da ging es um Voting Rights, also das Recht zu wählen. Die jungen Leute sind vom Norden in den Süden gegangen. Das war, ging auch furchtbar brutal dann dort zu. Aber das waren konkrete Dinge, die verändert werden sollten. Das ist im Moment alles nicht so ganz konkret, also das Auflehnen, die Verärgerung ist, also zuerst mal jetzt was jetzt die Trump-Regierung macht, das wird jetzt sehr konkret, aber zuerst einmal das Unwohlgefühl äußert sich im Moment nicht im wirklich konkreten Zusammenkommen und Überlegen, was weiß ich, Teach-Ins und Workshops etc., sondern es ist viel nebulöser und ich glaube, das ist auch, was ich vorher mit der Angst gemeint habe, es lässt sich nicht so greifen. Da würde ich sagen, dass ich hier in Amerika im Moment empfinde, wenn ich die Leute bitte, mir eine Analyse ihrer Situation zu bieten, stottern sie irgendwann. Also sie können mir noch erst ein paar Sätze geben, sie können mir noch mal so ein paar Sachen sagen, die ich eigentlich auch schon in der Zeitung gelesen habe, aber sie können es nicht ganz lokalisieren. Meine Vermutung ist, dass sich hinter dieser von diesen einsameren verwirrten, ideologisch nicht so, das sind ja jetzt auch nicht Leute, die 3 Jahre lang in einer harten marxistischen Schulung waren und dann das Gefühl, es sind die Black Panthers, die dann immerhin wirklich so ein Projekt hatten. Ich glaube, es ist wirklich, und das meine ich mit der Umbruchszeit, es ist eine verwirrende Umbruchszeit, die sehr viel damit zu tun hat, dass KI sehr viele Stellen, die jetzt noch von Menschen besetzt werden, irgendwann mal übernehmen wird. Das heißt, die jungen Leute merken ja auch, die Welt, die sie kennen, die sie von ihren Eltern und Großeltern mitbekommen haben, diese Welt wird es für sie nicht mehr geben. Das ist ein Mittengrund, dieses große Fragezeichen. Wie soll die DIT unsere Zukunft aussehen? Dann kann man natürlich schon auch noch einspielen. Zum Beispiel ist es jetzt hier in New York und in Connecticut noch immer so warm wie im August. Also man kann diese ganze Frage des Klimas nicht ausschreiben und da ist eine viel weniger diffuse, aber auch nicht greifbare Vorstellung davon, dass die Welt jetzt also von der Natur her sich einfach wirklich sehr verändern wird. Und ich glaube, auch diese Unsicherheit, was die Zukunft betrifft, wird im Moment auch reagiert. Und das wäre ja nicht in den 60er Jahren der Fall gewesen. Das waren wirklich gesellschaftliche Umbrüche. Das waren wirklich so politische aus eine Zugehörigkeit zu einer Partei und wirklich auch ein sich, egal jetzt, wie man sich dazu verhält, ob man das jetzt gut findet oder nicht, ist nicht mein Punkt, aber einfach so eine Zugehörigkeit auch zu einer ganzen politischen Ideologie, das hatte man gelesen, das hatte man diskutiert, das hatte man studiert, man hatte Vorstellungen, man ist auch im Kongress gewesen, es fand ja auch sehr vieles in DC statt. Das ist es ja nicht, was wir hier immer.
Also dieser Umbruch, den Sie ja schildern, der entzieht sich links und rechts, sondern betrifft alle.
So ist es. Und deshalb, und dann kommt natürlich noch dazu, Amerika als globale Macht. Will man eine globale Macht sein? Will man globale Macht sein? Also da ist ja selbst die Trump-Regierung sich nicht so ganz einig, wann sie global und wann sie nicht global sein will. Mal hier, mal da. Also wenn es darum geht, vielleicht da doch noch einen großen Resort hinzustellen oder dort noch wirtschaftlich zu profitieren, sind sie Internationalisten und dann wieder nicht, aber dann wollen sie doch ein Kriegsdepartment haben. Aber auch andere sind sich nicht so sicher, wollen wir eigentlich diese Key Players global sein? Wollen wir wirklich, natürlich möchte man gerne seine Güter überall in der Welt verkaufen und auch irgendwo überall hin reisen, aber vielleicht auch nicht. Also vielleicht mehr so konzentrieren auf sich, weil die Welt so sehr vernetzt sie geworden ist, so sehr unübersichtlich ist sie auch geworden. Ich denke, das wäre so nochmal ein anderer Begriff, den ich auch noch in die Diskussion werfen würde, nämlich die der Orientierungslosigkeit.
Ja.
Orientierungslosigkeit löst nochmal bei in der amerikanischen Kultur oft Gewalt aus. Weil dann
haben
kann
Sie ein
man,
Beispiel dafür? Entschuldigung.
Ich muss jetzt kurz überlegen, was ich damit meine, aber eben gut, ich greife jetzt eher ein bisschen auf die Literatur zurück, aber da hat man ja immer wieder Beispiele, ob das jetzt Dreiser ist oder ob das jetzt Hemingway ist, wo am Ende von einer Verwirrung, sogar Spike Lee-Filme, Do the Right Thing, am Ende von einer Situation, wo man einfach wirklich nicht mehr weiß, wie kommt man jetzt aus diesem Widerspruch raus, greift man, was weiß ich, in dem Spike Lee-Film zur Tonne und schlägt diese Pizzeria ein, aber eben in der Literatur, dann geht man, nimmt eine Waffe und erschießt irgendjemanden. Also und dann weiß man wenigstens, wer man ist und in welche Richtung man geht und sei es auch nur ins Gefängnis. Also das ist jetzt literarisch überhöht, aber auch dafür würde ich eben sagen, wenn man diese Bilder als Teil des Imaginären hat, kann man verstehen, warum diese Reaktion zur Gewalt sich immer wieder durchsetzt. Weil es gäbe ja eine andere Reaktion. Und gibt es in anderen Kulturen, dass wenn man orientierungslos ist, dass man sich da mit den Großvätern und Vätern zusammensetzt und Tee trinkt und was weiß ich, miteinander redet oder eben in eine Form von Worship, also eine Form von religiöse Zeremonie macht, um eine Sinnstiftung herzustellen.
Wobei es wird ja auch konstatiert, dass es eine gewisse Hinwendung oder Rückwendung zur Religion gibt. Selbst ein Donald Trump spricht mittlerweile von einem Revival. Das hat er zumindest am Gedenkanlass für Charlie Kirk getan, als er meinte, das Gleiche nun einer Erweckungsbewegung.
Ja, aber das ist die Verknüpfung von Politik und Religion, die bereits schon in der Civil Religion in Amerika, also dieser Zivilreligion, eigentlich immer verankert war. Und es ist so, das kann man auch feststellen, dass viele jüngere Leute jetzt wieder religiös werden. Also egal, ob das ist oder jüdisch ist oder muslimisch ist. Was ich eben eher meinte, ist im Konkreten. Und da muss ich sagen, das ist eins der Dinge, wo ich doch finde, dass der Mamdani in New York sagt, also ich weiß nicht, ob er das durchsetzen kann, aber wenn er sagt, er würde gerne einfach auch so Mental Health Units einsetzen. Worum es mir geht, ist, wenn man merkt, dass junge Menschen, und das sind ja nicht nur junge Menschen, aber verzweifelt und verwirrt sind, dass es ein Auffangnetz für sie gibt. Und das gibt es hier einfach nicht. Die Leute leben zu isoliert. Wenn man aber jetzt Teil von einer, gut, vielleicht ist es jetzt ein bisschen idealisiert, aber ich erzähle es mal so, wenn man jetzt Teil von einer Church Group ist, wo die Leute wirklich aufeinander achten, dann merkt man das doch. Und dann kann doch der Pfarrer oder wer immer auch sagen, jetzt komm Junge, rede mit mir. Solche Geschichten gibt es ja auch. Die sind aber eher, nein, es gibt sogar auch solche amerikanischen Geschichten. Aber das würde ich sagen, es mag zwar sein, dass jetzt die Trump-Regierung das jetzt alles christlich nochmal erhöht und er hat sich ja selber schon so ein bisschen wie ein christlicher Märtyrer inszeniert und jetzt wird Kirk auch nochmal als Märtyrer inszeniert. Aber das, wie gesagt, ist nicht auf der Ebene, wo man konkret Leuten helfen können müsste. Sicherlich in den Schulen gibt es das, aber es scheint nicht so richtig zu greifen. Und ich frage mich, warum es nicht so richtig greift. Weil sonst dürften nicht so viele junge Leute so verzweifelt sein und dann eben zu entweder Mord oder selbst die hohe Selbstmordrate in den USA, hohe Drug-Overdose-Rate und andere Stimulants und auch Alkohol. Also da ist wie da müsste im Vorfeld viel mehr Hilfe geleistet werden. Ich bin ja immer optimistisch, vielleicht ist es das, was Leute jetzt, wenn sich das mal hier wieder beruhigt hat, begreifen, wie warum werden diese Leute eigentlich so verzweifelt und greifen dann zur Gewalt gegen andere und sich selbst. Vielleicht müssen wir nochmal überdenken, wie wir in unseren Communities miteinander leben.
Sie haben gesagt, wenn sich das hier wieder beruhigt hat, darin schwingt ja die Hoffnung, dass es sich beruhigt. Aber im Moment konstatiert man vor allem auch eine Unversöhnlichkeit und überhaupt keine Neigung zur Vergebung, zum Verzeihen. Ist auch das tief amerikanisch oder ist das etwas Neues, diese Unversöhnlichkeit?
Das würde ich jetzt sagen, das ist schon was Neues. Also wenn man an die Reden von Lincoln denkt, im Umfeld von 700.000 Toten, wo er dann doch, also die Gettysburg Address und so weiter, wenn man an Roosevelt denkt, aber auch an Obama und selbst George W. Bush, das war jetzt kein Lieblingspräsident von mir, aber nach 9/11, da war ich in New York, hat er wenige Tage später im Radio oder im Fernsehen gesagt, was er nicht dulden wird, ist eine irgendwie religiös, ethnisch motivierte Gewalt. Also ganz
ja, daran erinnere ich mich.
Arab Americans, Muslim Americans und den Terroristen. Das heißt, was wir im Moment nicht haben, und das ist wirklich sehr unglücklich, ein Präsident, der sagt, das ist jetzt sehr schlimm, was hier passiert ist und das hätte nicht passieren dürfen und vielleicht hat das auch etwas mit der Politik unserer Gegner zu tun. Aber wir sind alle Amerikaner. Wir müssen miteinander jetzt als so, das ist jetzt so Obama-Speak, miteinander wieder zusammenkommen. We must heal together. Ganz im Gegenteil. Die Mutter von dem Erschossenen Charlie Kirk hat ja dem Mörder verziehen. Und Trump hat dann gesagt, nein, 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 ich kann das nicht. Es tut mir leid, Erica, aber ich kann nicht.
Ja. Die Ehefrau hat ihm verziehen, genau.
Die Ehefrau, nicht die Mutter, die Ehefrau. Und das ist natürlich wirklich nicht gut, wenn ein Staatsoberhaupt dann auch noch diese gewalttätige Rede schürt. Dazu sagen, wir haben jetzt wirklich gesehen, wohin das führt und wir müssen unbedingt jetzt wieder zusammenkommen. Also, und das ist natürlich, dann hat natürlich die Presse auch recht, wenn sie sagt, also wenn es um den Angriff auf das Kapitol geht, da hat Trump die sogar noch unterstützt. Wenn es aber jetzt um eine Gewalt von einer anderen Ecke, wobei ich mir nicht sicher bin, welche Ecke das ist, und ich ja glaube, das ist eher eine Ecke der Verwirrung, aber wie dem auch sei, dass er dann da sofort sagt, ja, und alle Amerikaner sind bedroht und wir müssen etwas gegen diese Bedrohung machen, was ein völliger Unfug ist. Also auch wenn so jemand wie Green, glaube ich, die ist auch diejenige, die dann da darauf insistiert. Das sind sehr partikulare Geschichten. Also es ist nicht so, dass jeder bedroht ist, aber es ist schon so, wobei das nicht nur amerikanisch ist, dass halt Leute im öffentlichen Leben zunehmend mehr spüren. Also immer wieder Politikerinnen in England, in Deutschland spüren, dass sie jetzt das Objekt.
Auch selbst in der Schweiz.
Ja, genau, ja. Aber das Besondere jetzt, würde ich wirklich sagen, ist, dass es nicht dazu führt, denn das wäre die eher normale amerikanische Geschichte. Eine Katastrophe, eine Gewalttat führt dazu, zum Beispiel 9/11. Egal, wo man stand, United we stand, also zusammen stehen wir jetzt. Und das habe ich wirklich ganz konkret in New York erlebt. Davor haben wir alle die Polizisten gehasst, weil wir die ja immer so gewalttätig finden. Und auf einmal mochten wir die Polizisten und die Leute haben zueinander geschaut und haben Blumen verschenkt. Und es war egal, wo man jetzt auf dem politischen Spektrum stand. Wir sind wirklich zusammengekommen. Also auch die Leute, die dann da auf Ground Zero waren und Essen gebracht haben, Wasser gebracht haben, Massagetische aufgestellt haben. Und genau das sehe ich jetzt im Moment nicht. Das ist eigentlich eine Tragödie, die dazu hätte führen müssen, dass man sich jetzt gegenseitig verzeiht und sagt, lasst uns gemeinsam darüber nachdenken, wie, sondern es schürt eigentlich noch mehr die Spaltung. Also die Leute wollen, das wäre jetzt so meine kulturanalytische Aussage, die Leute in Amerika wollen diesen gegenseitigen Hass. Und ich frage mich, inwieweit das nicht tatsächlich ein Teil ist, dann weiß man, was man hat.
Da weiß man, was man hat.
Naja, also wenn man von so einer Orientierungslosigkeit ausgeht, wenn man zumindest einen klaren Feind hat, dann hat man zumindest einen Punkt, auf den man sich orientieren könnte. Und da, weil ich verstehe diese Lust an den gegenseitigen Vorwürfen, dem gegenseitigen Zerfleischen wirklich nicht.
Das würde nahelegen, dass sobald es tatsächlich wieder einen äußeren Feind gibt, dass man dann in der Lage wäre, den inneren Graben zuzuschütten.
Genau so ist es. Und das hat eine lange amerikanische Tradition. Also dass der äußere Feind dann dazu führt, dass man tatsächlich zusammenkommen muss, weil man jetzt ein klares Ziel vor Augen hat, nämlich den äußeren Feind. Wir werden jetzt immer dystopischer in unserem Reden.
Ja, ich merk's gerade.
Wenn wir uns jetzt überlegen, wer dieser äußere Feind sein könnte.
Gibt ja. Ihnen denn auch etwas anderes Hoffnung als vielleicht die Aussicht auf eine nächste geopolitische Herausforderung?
Also mein Bauchgefühl sagt mir, die Amerikaner sind eigentlich, also jetzt die Masse Amerikaner, sind eigentlich eher bodenständig und konkret. Ich hoffe jetzt irgendwie schon noch, dass diese Polarisierung sich irgendwann mal totläuft. Weil das hat man schon auch in der Geschichte Amerikas gesehen. Also gut, im Bürgerkrieg kostete es 700.000 Menschen. In den 60er Jahren war irgendwann mal, und das ist ja, warum es eigentlich ein doppelter Umbruch war. Einerseits zuerst mal die Idee, wir wollen unsere Kultur anders denken. Wir wollen nicht diesen wirtschaftlichen Fortschritt und wir wollen eben vor allem auch nicht diesen Krieg in Südostasien. Aber es war dann auch so, irgendwann mal war die Luft raus. Und ab Mitte der 70er Jahre war dann erstmal so eine Art Katzenjammer, kultureller Katzenjammer, der aber dann zu dieser sehr aufgeregten, vitalen, auch kulturell so interessanten Zeit der späten 70er, 80er Jahre mit den verschiedensten Innovationen in Musik, im Kino, MTV kommt da ja her, etc. führte, was aber nicht bedeutete, dass die Amerikaner nicht weiterhin außerhalb ihres Landes Kriegen führten und was auch nicht dazu bedeutet, dass das jetzt wirtschaftlich für alle Leute gut war. Das sehen wir nur jetzt richtig so konkret. Also ich könnte mir vorstellen, dass diese Aufgeregtheit, die kann man ja nicht all along aufrechterhalten. Also diese Kultur der Empörung, immer mehr gesteigerten, dass sich das dann schon, dass die Leute irgendwann sagen, so jetzt interessiere ich mich aber wirklich mehr dafür, wie ich die Äpfel heute aus der Ernte heimbringe, was ich meinen Kindern zum Essen geben werde, wie ich mich irgendwie neu in der Arbeit orientieren kann. Also das wäre jetzt so meine leise Hoffnung, dass sich das...
Und das sieht man ja durchaus auch schon, dass viele Menschen sich ins Private zurückziehen und die Grabenkämpfe den mobilisierten Parteigängern überlassen.
Und man sieht es auch teilweise schon, wir hören vielleicht zu wenig darüber, Politiker, vor allem in dem Mittelteil Amerikas, die merken, also hat jetzt überhaupt keinen Sinn, wenn wir jetzt groß ideologisch argumentieren, wir müssen jetzt konkret argumentieren, es geht jetzt hier um diese Straßenkreuzung oder was machen wir mit dieser Brücke oder wie könnten wir diese Fabrik wieder aufbauen. Und das dieses so Bodenständige eben, das ist eigentlich immer auch Teil der amerikanischen politischen Kultur gewesen. Also das wäre so, ja, ich glaube, das könnte sich abzeichnen.
Let's fix things.
Let's fix things, exactly, ja. Yeah.
Frau Bronfen, es war ganz wunderbar, Ihnen zuzuhören, mit Ihnen eine Reise zwar in ein dunklere Kapitel der amerikanischen Geschichte zu unternehmen, aber gleichzeitig auch Hoffnungsfunken sprühen zu lassen. Einige literarische Namen sind ja schon im Gespräch gefallen und ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder die andere, die uns zugehört hat, bereits ein bisschen gegoogelt hat, was er oder sie als nächstes lesen könnte. Was würden Sie denn empfehlen, wenn man sich jetzt mit der Gegenwart Amerikas auseinandersetzt? Welcher Roman würde einem vielleicht helfen, Dinge besser zu verstehen?
Kommt drauf an, wie geduldig man ist. Ich finde,
das ist eine herrliche Antwort.
Naja, also so schnelle Lektüre, da gefällt mir nicht so an. Aber ich würde vielleicht zwei Romane doch nennen. Der erste, der ist nicht leicht zu lesen. Er ist nicht dick, aber da muss man wach sein, während man ihn liest. Ich finde ja Herman Melville den größten amerikanischen Autoren. Und dieses Mal würde ich eben sein Buch The Confidence Man. Also ich weiß nicht genau, wie das ins Deutsche dann übersetzt worden ist. Das ist ein Roman über ein Schiff, was von St. Louis nach New Orleans fährt. Und da tritt immer wieder in seinen verschiedenen Maskeraden der Confidence Man, also so eine Art Hochstapler, auf. Und es ist eine lange Diskussion über Vertrauen, Misstrauen, warum man doch Hoffnung haben muss. Also es heißt, Hoffnung zu haben. Und wo man merkt, es ist ein permanentes Hin und Her. Es ist nicht ganz hoffnungslos, aber eben, es ist so, wenn man nur einfach so blind vertraut in die Welt, Hoffnung hat, Promise ist ja so das Versprechen der Verbesserung, dass man dann eben schnell enttäuscht wird. Und der andere Roman, den ich eben finde, der auch im Moment wieder mal so ganz besonders gut passt, ist tatsächlich Fitzgeralds Great Gatsby. Also
oh.
Der Gatsby.
Herman Melville, Maskeraden oder Vertrauen gegen Vertrauen, so lautet der deutsche Titel von Confidence Man, oder Der große Gatsby. Warum Der große Gatsby?
Ja, weil das ein Mann ist, der ja auch aus dem Nichts kommt, aus sich etwas macht, gleichzeitig aber völlig sentimental an einer Liebesgeschichte festhängt, sich festhängt, die gar nicht wirklich stimmt, die nur seine Fantasie entspricht. Und die Frau dann irgendwie findet, nein, also ich bin nicht deine Fantasiegestalt. Und aber unter diesem großen Wohlstand und diesen Festen, die er feiert, ist ja die Tatsache, dass er eigentlich ein Alkoholschmuggler, also ein Krimineller ist. Und gleichzeitig ist der Erzähler von dieser charismatischen Figur so fasziniert, dass er daraus am Ende einen Mythos macht. Und ich sage das jetzt, weil ich weiterhin meinerseits von der Faszination, die der amerikanische Präsident für so viele Amerikaner hat, fasziniert bin. Und da könnte das vielleicht auch die Leute nochmal dazu bringen, darüber nachzudenken, was das eigentlich heißt, anstatt einfach nur zu sagen, ist es nicht schrecklich.
Der Präsident als großer Confidence Man, ich glaube, das wäre vielleicht ein nächstes Gespräch für uns, Frau Bronfen.
Genau, das wäre ein nächstes Gespräch. Und tatsächlich die Reporterin von der New York Times, die den letzten Roman, die letzte Biografie zu Donald Trump geschrieben hat, hat ihn ja auch The Confidence Man genannt.
Ach, herrlich. Also, wir haben bereits ein Date für eine nächste Podcast-Episode.
Sehr gerne.
Für diese bedanke ich mich sehr herzlich, liebe Frau Bronfen, und wünsche Ihnen weiterhin gute Reisen durch Amerika und eine gute Zeit an der New York University. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich fürs Dabeisein und freue mich auf die nächste Episode von Grüezi Amerika. Und bis dahin, auf Wiedersehen.
Grüezi Amerika. Views from the Sister Republic. A University of St. Gallen podcast by Claudia Brühwiler.